Also, wir haben heute Morgen einen Textabschnitt vor uns aus dem Hebräerbrief, von dem man zunächst auf ersten Blick denken könnte, na, ist denn das so wichtig? Und zwar Hebräer 1, 5 bis 14, unter dem Thema, Jesus ist größer als die Engel. Was wir heute Morgen in dem vorgetragenen Lied wieder bekommen haben, das ist eigentlich, soll ich sagen, die beste Seelsorge. Nämlich Jesus groß zu machen. Jesus, Weg, Wahrheit. Als der Apostel Paulus in Kolosse von verschiedenen Problemen und Notsituationen gehört hat, von Gefährdungen und Bedrohungen, von Irrlehren und Irrlehrern, da hat er im Grunde genommen, der kann es also noch besser, da hat er im Grunde genommen nichts anderes getan, als die Größe Jesu zu zeigen. Jesus groß machen, das gleiche macht der Hebräerbrief. Wir werden im Hebräerbrief immer wieder so Stellen finden, die kommen heute und morgen nicht dran. Ich weiß nicht, ob die anderen Referenten darauf einmal eingehen werden. Sogenannte Ermahnungen, die auch nichts anderes wollen, als seelsorgerliche Hilfestellung geben in bedrängenden Situationen. Aber was ist die eigentliche Hilfestellung? Die Größe Jesu zu sehen. Ich habe gestern Abend so ziemlich am Schluss den Satz gesagt, man kann nicht groß und hoch genug von Jesus denken. Und die Größe Jesu kennenlernen ist für uns selber die beste Seelsorge. Das ist das, was Glaubensmut bringt und einfach Stabilität und Verankerung. Das, was nötig ist, gerade heute. Ja, das war eigentlich immer nötig. Jetzt, also ich mache trotzdem weiter, oder? Ja. Aber jetzt noch einmal müssen wir den nicht verwundert fragen, wieso der Hebräerbriefschreiber, nachdem er eine so wuchtige Einleitung, siehe gestern Abend, gebracht hat, also diese gewaltigen Glockenschläge, wieso kommt er jetzt auf ein Thema zu sprechen, das wir gut und gerne als ein Randthema ansehen? Also in unserem Glaubensbekenntnis kommen die Engel nicht vor. Oder habt ihr das schon einmal gemerkt? Nein. Bei manchen Künstlern kommen die Engel vor, die werden dann so als pausbackige Figuren gemalt und naja, also so niedlich und nett und so. Schon, klar, aber ja, stimmt denn das? Also wir fragen verwundert. Und ich hoffe, unsere Verwunderung, die jetzt tut's, also, da lag es doch am Gerät, oder? Na also, es geht nichts über gute Techniker. Ich hoffe, dass wir dann jetzt nicht wie am Anfang verwundert fragen, was soll dieses Thema, sondern dass wir dann vielleicht am Schluss staunen. Es wäre kein schlechter Vorgang, wenn Verwunderung in Staunen dann kommt. Ist uns die Selbstverständlichkeit verloren gegangen, mit der manches Mal, vielleicht heute auch nicht mehr so sehr, aber das gab es auf jeden Fall, mit der manches Mal Kinder reagieren. Da kam ein Kind unter einen Wagen, ich habe die Geschichte gelesen, ist keine erfundene. Das lief auf dem Gehsteig und naja, wie Kinder sind, manches Mal folgen sie und manches Mal folgen sie halt nicht. Auf jeden Fall kam das Kind auf die Straße ab und ein vorbeifahrendes Pferdefuhrwerk hat das Kind mit unter die Räder genommen und das sah fürchterlich schrecklich aus. Und da ist es passiert, dass eben das Kind unter dem Wagen hervorkroch, unverletzt. Und die Vorbeigehenden, die waren erstaunt. Und eine Diakonisse, die vorbeikam, die hat zu dem Kind gesagt, aber Kind, da hast du wirklich einen Schutzengel gehabt. Und dann sagt das Kind ganz selbstverständlich, nein, es waren zwei. Ist uns diese Selbstverständlichkeit verloren gegangen? Der langjährige Leiter und Lehrer von St. Grishona, Erich Schick, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Botschaft der Engel im Neuen Testament. Ich habe das zu Hause Und man ist erstaunt, wie dick das Buch sein kann. Da denkt man, Botschaft der Engel im Neuen Testament. Ja, wenn er das Alte noch dazugenommen hätte, dann wäre es ja noch dicker geworden, das Buch. Botschaft der Engel im Neuen Testament. Man ist erstaunt, an wie vielen Stellen im Neuen Testament tatsächlich Engelbotschaft gegeben ist. Und wie Engel eingeteilt sind, gesandt sind, beauftragt sind, Dienste zu verrichten. Botschaft der Engel im Neuen Testament. Also, kein Randthema. Aber, so muss man fragen, wird dadurch jetzt nicht die Größe Jesu geschmälert? Wir wollen doch Jesus groß herausstellen. Er ist doch der Mittelpunkt. Und wenn jetzt die Engel eine so große Rolle spielen sollen, wird es dann nicht gefährlich für Jesus. Übrigens war das in Kolosse auch eins der Probleme, dass manche gekommen sind mit Engelbotschaften und Sonderbotschaften bis hin zu Engelvisionen. Wir wissen ja, wie gerade das auch im Bereich der katholischen Kirche, aber nicht nur dort, eine Rolle spielen kann. Und wie Paulus, ich komme nochmal auf den Kolosserbrief, gerade auf diese, er hat es als Gefährdung angesehen, auf diese Bedrohung und Gefährdung reagiert hat. Was macht er denn? Er setzt sich jetzt nicht groß auseinander mit diesen Engelvisionen oder sogenannten Engelbotschaften, sondern er macht einfach Jesus groß. Stürzt euch doch nicht auf diese oder jene Dinge, sondern seht die Größe Jesu, dann braucht ihr das andere gar nicht. Also unter dem Aspekt gehen wir jetzt an unseren Text heran. Ich lese ihn nach der Übersetzung von Heinz Schumacher. Diese Übersetzung, soll ich sagen, ist dem heutigen Deutsch angemessen, angebracht, gut, einleuchtend. Aber für unseren Textabschnitt bringt er keine große Entlastung. Ich sage es einmal so. Ich sage auch gleich, warum. Weil nämlich dieser Text von einem alttestamentlichen Zitat zum anderen sich hangelt. Das macht es ein bisschen schwierig. Denn zu welchem der Engel hat Gott jemals gesagt, also Vers 5, hat Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und weiter, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Von der Zeit aber, da er den Erstgeborenen wiederum in die bewohnte Welt einführt, sagt er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln sagt er zwar, der seine Engel zu Winden macht und seine heiligen Diener zur Feuerflamme, von dem Sohn aber steht geschrieben, dein Thron, o Gott, währt immer und ewig, und der Stab der Aufrichtigkeit ist der Herrscherstab deines Königtums. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt, wie sonst keinen deiner Gefährten. Dieses zweimalige, hat dich, o Gott, dein Gott. Ferner heißt es, du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deine Werke, sind Werke deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst und sie alle werden wie ein Kleid veralten. Wie einen Umhang wirst du sie zusammenrollen, wie ein Kleid werden sie ausgewechselt werden. Du aber bist und bleibst derselbe und deine Jahre werden nicht zu Ende gehen. Zu welchem Engel aber hat Gott jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße hinlege. Sind sie nicht alle im heiligen Dienst stehende Geister, ausgesandt zur Hilfeleistung für die, die das Heil ererben sollen? Also man kann sich bei der Vielzahl der alttestamentlichen Zitate, die hier wirklich gehäuft vorkommen, schon verlieren. Da sind natürlich gewichtige Aussagen drin. Du aber bleibst derselbe und deine Gerechtigkeit steht fest und das alles. Man kann sich insofern verlieren, wenn man jetzt an diesen Einzelzitaten hängen bleibt und nicht weiß und bedenkt, was der Hebräerbrief damit eigentlich will. Wir müssen also das Grundanliegen im Blick auf diese Verse 5 bis 14 im Auge behalten. Was will der Hebräerbrief machen? Er will die Größe Jesu gegenüber den Engeln festhalten. Er stellt einiges fest, was die Engel sind, wer sie sind. Ich werde es dann gleich zusammenfassen. Aber er will damit sagen, bitteschön, Jesus ist größer als die Engel. Und das müssen wir im Auge behalten. Das hilft uns auch über die vielen alttestamentlichen Zitate hinweg. Aber zunächst einmal jetzt die Frage, wer sind die Engel? Ich will es grundsätzlich angehen. Engel oder das griechische Wort Angelos heißt schlicht und einfach Bote. Bibelkenner wissen, dass die Sendschreiben im letzten Buch der Bibel immer eröffnet werden und dem Engel der Gemeinde sowieso. Dem Engel der Gemeinde. Das sind nicht überirdische Wesen, die hier angesprochen werden, sondern das ist einfach der Bote, das heißt der Beauftragte, der die Gemeinde da und dort leiten soll und ihr das nötige Futter bringen soll. Dem Engel der Gemeinde schreibe. Also, Angelos heißt Bote, sind Botschafter Gottes, führen den Willen Gottes aus, reden im Auftrag Gottes, handeln im Auftrag Gottes. Das gilt ganz allgemein. Die Engel, von denen hier die Rede ist und die hier ins Auge gefasst sind, sind geschaffene Geistwesen. So wie ja der Engel der Gemeinde von Laodicea auch ein geschaffenes Wesen war, ein Mensch. Aber die Engel hier sind geschaffene Geistwesen, gehören zu dem Hofstaat Gottes. Es gibt Engelhierarchien, es gibt hochrangige Engel, also immer im Hinterkopf Boten, Dienstbeauftragte, und es gibt untergeordnete Engelwesen, die, wenn wir so wollen, einfach die niederen Dienste ausführen sollen. Also eine Engelhierarchie. Wir wissen aus der Bibel auch verschiedene Namen, Michael, Gabriel, nicht wahr, als Uriel, ja, Raphael vom Uriel, weiß ich in der Bibel direkt nichts, aber da geht auch nichts, ja? Bitte in Tobias, also in einem der Apokryphenschriften. Ich erinnere an die Szene, der Zacharias hat ja eine Engelerscheinung. Mit Engelerscheinung meine ich jetzt nicht so dieses Nebulöse, sondern dem ist wirklich der Engel erschienen und der Zacharias, im Neuen Testament, der Zacharias, der hat den Engel vor sich gesehen in Gestalt. Und es wird ihm ja angekündigt, dass seine Frau ein Kind bekommen wird. Und der Zacharias, der hat an dieser Stelle, soll ich sagen, noch im Hinterkopf seine bestimmten Zweifel. Und wisst ihr, wie da der Engel, der die Botschaft überbringen musste, reagiert hat? Wie denn? Ja, ja, er hat sozusagen ein Gerichtszeichen verordnet. Aber, er wird verstummen. Aber er hat es eingeleitet mit dem Satz, ich bin Gabriel. Das heißt, ich erzähle dir doch jetzt nicht irgendwas, sondern ich bin Gabriel, von Gott gesandt und habe den Auftrag, dir das jetzt zu sagen. Das heißt, der Engel Gabriel setzt an dieser Stelle seine ganze Autorität ein. Und dann kommt das mit dem Verstummen und so. Also Engelhierarchien, so habe ich gesagt, wir wissen, Cherubim, Seraphim, das sind bestimmte Bezeichnungen für bestimmte Engelscharen. Engel können auch Söhne Gottes genannt werden. Das mag uns überraschen, aber es ist in der Bibel tatsächlich so. Wenn etwa in 1. Mose 6 eine hintergründige Geschichte gesagt wird, dass die Söhne Gottes eingingen zu den Töchtern der Menschen. Da wird er bis heute herumgeredet. Das hat mir mal ein Israeli in Israel am Toten Meer die Frage gestellt. Er hat gemerkt, aus welcher Sparte ich komme und in welche Richtung ich tätig bin. Er dachte, den muss ich mal aufs Kreuz legen. Und da kam er daher, ach ja, Sie kennen sich doch in der Bibel aus. Offensichtlich hat er sich auch ein bisschen ausgekannt. Das war übrigens ein Jude aus Holland, der da auch gerade im Toten Meer war. Er sagt, also, na bitteschön, wie ist denn das eigentlich da zu verstehen, so mit 1. Mose 6, da wusste ich schon, in welche Richtung der will. Ich habe ihm dann die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten gesagt, die es da gibt. Er dachte, also den will ich mal testen. Ja, was ist denn dort mit den Söhnen Gottes? Das ist ein Hinweis darauf, dass es auch gefallene Engel gibt, die dort wie selbstverständlich mit Söhnen Gottes bezeichnet werden. Und die da einen Einbruch in die Menschenwelt gewagt haben, um das Werk und den Plan Gottes zu stören. Also, wenn es gelungen wäre, auch zu zerstören. Die Sache mit dem Weibesamen, die sollte damals nämlich zerstört werden. Durch einen Finsterniseinbruch in die Menschenwelt. Das war doch die Ankündigung Gottes bei der Eva. Nicht wahr, dass der Weibesamen den Schlangensamen zertreten wird. Das wollte Satan verhindern. Es gibt gefallene Engel. Die Zentralfigur ist der Luzifer, der Glanzstern, der eben ja, die höchste Würdestellung hatte und dann vom Hochmut verführt wurde. Wird uns ja im Alten Testament bei Hesekiel und bei Jesaja, ich möchte fast sagen symbolisch, aber doch mit einer rückwärtsgewandten Prophetie geschildert. Also es gibt gefallene Engel, geschaffene Geistwesen, gefallene Engel und die positiv eingestellten Engel, die zur Lichtswelt in der unsichtbaren Welt gehören, beten Gott und den Sohn an. Und das ist ja das, was nachher auch festgestellt werden muss im Blick auf unseren Hebräerbrieftext. Die Huldigung wird also Gott gegeben und dann auch dem Sohn. Ist uns schon aufgefallen, dass im letzten Buch der Bibel, das ja streckenweise ein schweres Buch ist, weil von fürchterlichen Gerichten die Rede ist. Ich weiß von Menschen, die können das Buch nicht lesen, weil sie Angst kriegen. Ist uns aber schon aufgefallen, dass in diesem letzten Buch der Bibel, das ja eine Art Abschlussbericht ist für das, was Gott in seinem Plan sich vorgenommen hat mit Israel und mit der Gemeinde und schließlich mit der ganzen Schöpfung. Heinrich Langenberg sagt, ohne das Buch der Offenbarung würde ein wesentliches Stück im Heilsplan Gottes fehlen. Man hat ja jahrelang, fast jahrhundertelang, ein bisschen übertrieben, gestritten in der Kirchengeschichte. Kann man dieses Buch in den Kanon, in den biblischen Kanon aufnehmen oder nicht? Ist es würdig, ist es nicht zu judaistisch, ist es nicht zu schwer oder wie auch immer. Man hat also lange gestritten, es aufzunehmen. Es wurde aufgenommen und Langenberg sagt, es würde ein wesentliches Stück fehlen. Das ergänzt nämlich das gesamte prophetische Bild, weil es wirklich eine Linienführung aufzeigt bis hin zum letzten Punkt. In der Bibel nicht nur dort, aber dort auch wesentlich. Aber nochmal. Ist uns aufgefallen, dass in diesem letzten Buch der Bibel gegenüber den anderen Büchern in der Bibel, abgesehen jetzt von den Psalmen, die Psalmen sind ja das Gesangbuch der Bibel, dass in diesem letzten Buch der Bibel die meisten Loblieder stehen, man kann auch sagen Doxologien, Anbetungsgesänge, oder Anbetungstexte, ausgerechnet in diesem schwergewichtigen Buch. Wird das meiste Lob gebracht, Gott dargebracht und dem Lamm, in der Offenbarung. Das muss zu denken geben. Das heißt, die Gerichte Gottes mit all dem Schweren drum und dran, soll ich sagen, wo viel Blut fließen muss, dass diese schweren Gerichte alle eingebettet sind in das Lob Gottes. Wahrhaftig und, Offenbarung 19, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Halleluja! Und daneben steht der Satz, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in Ewigkeit. Also, da kann man als Bibelleser schon drauf kommen, da sagt er mal, ist denn das Sadismus oder was? Der Rauch ihrer Qual steigt auf in Ewigkeit. Halleluja! Nein, also es gibt übrigens so freisinnige Ausleger, die an der Stelle den Hebel der Kritik gewaltig ansetzen. Aber man kann das nur mit Kritik versehen, wenn man nicht weiß oder nicht wissen will, dass dieses Halleluja kein sich weiden ist an den Qualen der anderen, sondern dass es das Lob Gottes ist, der durch die Gerichte hindurch sein Heil wirkt und schafft. Das ist es. Und darum Anbetung. Das bringen die Engel. Ob die Engel schon alles bis ins Letzte wissen, den Durchblick haben und das Endziel der Vollendung schon erfasst haben, weiß ich nicht. Die Engel müssen nämlich noch lernen. Deshalb gelüstet die Engel zu schauen, nach dem Petrusbrief, gelüstet zu schauen, wie das läuft mit der Gemeinde da auf unserem Globus. Die wollen erfahren und erfassen, wie ist das, wenn man die Gnade erlebt und erfasst. Also sie beten Gott und den Sohn an. Oder eine weitere Kennzeichnung ist, wie ja der Hebräerbrief das hier ja auch sagt, sie sind Diener Gottes, leben in Gottes Gegenwart, nehmen Aufträge in Empfang, sie werden ausgesandt, sind Helfer der Gläubigen. Da steht übrigens im Griechischen das Wort liturgische Geister. Das Wort Liturgie ist uns ja auch nicht fremd. Es ist nicht einfach bloß so dahergeredet, wenn etwa Joachim Neander, war heute Morgen nicht eins seiner Lieder dran da, mit Gott ist gegenwärtig, aber ich meine jetzt nicht das, sondern lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über die Flügel gebreitet? Das ist dichterisch so formuliert, gemeint sind die Engel. Aber jetzt nicht Engel, warum? Weil die eben dargestellt werden mit Flügeln und da daher schweben, sondern so wie eben ein Vogel sein schutzbedürftiges Nest mit den Nachwüchslingen abdeckt, wenn Regen ist oder Hagelschlag oder sonst was, über die Flügel gebreitet. Das heißt, der göttliche Schutz, also Flügel ist hier ein Bild für Schutz. Wenn wir Psalm 104 zitieren, Vers 4, dem Wind und Feuer, das heißt, das sind die Naturgewalten, sagen wir dazu, Naturgewalten, dem Wind und Feuer gehorchen. So wird es auch von Jesus bestätigt, als er die Sturmstillung auf dem See Genezareth gemacht hat. Ich war dem Wind und Wellen gehorchen, Wind und Feuer, die Naturgewalten zur Verfügung stehen. Dem stehen auch die Engelmächte zur Verfügung. Darum konnte ja auch Jesus, jetzt sage ich wieder mit einer Selbstverständlichkeit sondergleichen, dem Petrus sagen, Petrus, hör auf mit dem Schwert. Gethsemane. Meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, dass er mir 12 Legionen Engel zur Verfügung stellt? Wie selbstverständlich. Und bei dem Elisa, der ist gestern Abend erwähnt worden, bei dem Elisa, nicht als sie vom Feind eingekreist waren und der Diener des Elisa, der kriegt das Hosenflattern, der weiß nicht mehr recht weiter. Und der Elisa, der bittet drum, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann sieht er den ganzen Berg voll feuriger Wagen und Rosse. Das heißt, da hat Gott eine himmlische Schutzmacht dem Elisa zur Seite gestellt. Der sollte ja vom Feind gefangen genommen werden, weil der immer die Pläne des Feindes, Syrer, durchkreuzt hat, weil er immer gemeldet hat, was die vorhaben. Und das hat sich so ausgewirkt, also diese göttliche Schutzmacht, diese feurigen Wagen und Rosse, die denn der Diener gesehen hat, Herr, öffne ihm die Augen. Elisa hat es gewusst. Mein Gott, der hat seine Schutzmacht für mich eingesetzt. Diese göttliche Schutzmacht hat sich so ausgewirkt, dass der Feind mit Blindheit geschlagen wurde. Das hat eine ganz praktische Auswirkung gehabt. Da ging also nicht jetzt die Sache mit Feuer und Schwert los, sondern die haben nicht mehr richtig gesehen. Die haben wir durcheinander gebracht. So wie in Sodom und Gomorra. Die wurden auch mit Blindheit geschlagen, die da den Überfall da machen wollten. Also, dem Wind und Feuer zur Verfügung stehen, nochmal, und Naturgewalten, dem stehen auch die Engelmächte zur Verfügung, Diener. Jetzt habe ich hier eine Frage gestellt, die, wie ich denke, beantwortet werden muss für uns als Bibelleser. Warum sind hier so viele alttestamentliche Bibelzitate verwendet? Ich habe gesagt, der Schreiber geht von einem Zitat zum anderen. Er fügt selber gar nicht viel dazwischen. Er hangelt sich von eins zum anderen. Warum eigentlich? Jetzt ist es wichtig, dass wir das Ziel im Auge behalten. Er will die Größe Jesu malen, den Briefempfängern, den Lesern, zeigen, wie groß dieser Jesus ist. Es kommt einmal im Hebräerbrief an einer Stelle die Formulierung, seht, wie groß der ist. Gemeint ist da der Melchisedek übrigens. Aber Melchisedek dient ja hier auch als Vorlage für Jesus. Seht, wie groß der ist. Das heißt, richtet euer Augenmerk auf ihn. Konferenzthema, lasst uns aufsehen auf Jesus. Das ist sein Anliegen. Aber jetzt, warum so viele alttestamentliche Zitate? Ich will eine Erklärung versuchen. Macht übrigens Paulus auch im Römerbrief. Sage ich dann gleich in einem anderen Zusammenhang. Der Hebräerbriefschreiber will also den Nachweis liefern, dass die Größe Jesu keine eigene Erfindung von ihm ist. Es hat in der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, verknüpft mit dem Namen Bultmann und verschiedenen Anhängern seiner Theologie, ja, den Begriff gegeben, Jesus ist, ich sage es mal jetzt mit meinen Worten, Jesus ist von der Gemeinde nachträglich hochgejubelt worden. Also seine Größe, dass er der Messias ist und der Welterlöser und das und so weiter, das ist alles nachträglich gemacht worden. Man hat auch von Gemeindebildung gesprochen, von der Gemeinde hochgejubelt worden. Als ob das letztlich Menschenangelegenheit gewesen sei. Ist ein furchtbarer und eigentlich verletzender Irrweg. Da tut man keinen Dienst, wirklich nicht. Und seit genau dem will der Hebräerbrief entgegnen und sagen, so ist es nicht. Ich habe jetzt Jesus nicht eigenmächtig groß gemacht, ich habe ihn nicht hochgejubelt und die anderen auch nicht, sondern das ist bereits im geschriebenen Wort der Bibel verankert. Er will also das feste Fundament aufzeigen. Und das geschriebene Wort damals war für den Hebräerbriefschreiber das Alte Testament. Also bereits im Alten Testament ist die Größe Jesu verankert. Bitteschön, das nehmt zur Kenntnis. So, und nun habe ich ja vorhin einen Seitensprung gemacht im Blick auf den Paulus. Der Paulus macht es nämlich ähnlich. Darum sind wir, ja, welche auch schon auf den Gedanken gekommen, eventuell könnte der Hebräerbrief auch von Paulus stammen. Im Römerbrief, wo Paulus in den Kapitel 9 bis 11 seine Israel-Theologie darlegt, da erfahren wir das auf ähnliche Weise. Da geht es auch von einem alttestamentlichen Zitat zum anderen. Da weist es auch nach und sagt, bitteschön, das ist doch schon in unserer Bibel geschrieben. Da steht's und dort steht's und so müsst ihr das sehen und so lesen. Und bringt es an, in dem Zusammenhang seines Anliegens, nämlich Israel-Theologie zu schreiben. bereits im geschriebenen Wort der Bibel damals vorhanden. Also so auch hier. Und dann, was uns auch immer wieder begegnet, in Jesus, das hängt ja mit seiner Größe zusammen, in Jesus ist uns der Überlegene und das Überlegene gebracht. Ja, vielleicht mache ich jetzt ein bisschen Appetit auf den Hebräerbrief. Lest mal ganz durch, den Hebräerbrief ganz durchlesen. Wenn immer wieder angeknüpft wird an den alttestamentlichen Gottesdienstordnungen, an der Schiffshütte, wo man, ich übertreibe es jetzt, wo man bald die Nägel zählen muss, um die ganze Symbolik zu verstehen und das alles. Das nimmt also der Hebräerbrief her und sagt, gut, war alles recht, aber das, was jetzt durch Jesus gebracht ist, ist viel größer, ist überlegen. Das andere ist veraltet. Das ist abgelöst worden durch das Neue. Immer wieder muss das betont werden, damit wir nicht ins Alte zurückfallen. Ist das überholt? Geschwister, ich habe, liegt schon einige Zeit jetzt zwar zurück, aber ich habe von einem christusgläubigen Bruder gehört, der gemeint hat, er müsse sich noch beschneiden lassen. Der hat den Hebräerbrief nicht verstanden. Der hat eigentlich auch nicht das Evangelium in seinem Kern verstanden. Ist gut gemeint. Aber wisst ihr, nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut. Geschweige denn richtig oder wahr. Es gibt viel gut gemeintes, da muss man schwer aufpassen. Also der Größere und das Größere ist jetzt in Jesus da. Und das, bitteschön, nehmt zur Kenntnis, das ist biblisch belegt. Das ist das Anliegen. Darum also die vielen Zitate. Jetzt kommt Jesu Größe im Vergleich mit den Engeln. Da wird festgestellt, Jesus ist der Erstgeborene. Und da wird bestätigt, was Paulus im Kolosserbrief, wir merken, wir müssen hier immer Brücken bauen, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, vor aller Kreatur, so formuliert es Paulus dort. Deshalb ist er der Sohn, der Erstgeborene. Er ist gezeugt, nicht geschaffen. Aber was ist denn da für ein Unterschied? Ja, ein wichtiger. In der Kirchengeschichte hat man jahrhundertelang die sogenannten trinitarischen Streitigkeiten fabriziert. Wie ist das jetzt mit Wesens eins, Wesens gleich? Und da hat man also herüber und hinüber jongliert und wollte das Geheimnis der Einheit des Vaters und des Sohnes irgendwie erfassen. Fast hätte ich gesagt, prozentual festlegen. Das geht doch nicht. Das braucht es auch nicht. Er ist gezeugt, nicht geschaffen und dadurch eins mit dem Vater. Wir haben da gestern Abend zitiert, mit Fug und Recht konnte Jesus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass er der Erstgeborene ist. Aber wie ist das nun mit dem Heute? Da wird ja Psalm 2 zitiert, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wann war denn dieses Heute? Bei der Jungfrauenempfängnis? Heute habe ich dich gezeugt? Nicht? Oder manche meinen sogar, dass es eher viel später war, bei der Thronbesteigung, Intronisation, da haben wir ja gestern Abend davon gehört. Oder war es ein vorweltliches Ereignis? Ich meine ja, ein vorweltliches Ereignis. Manche denken hier sogar daran, das könnte der Beginn der Zeit überhaupt gewesen sein. Denn unsere Zeit, das was wir Zeit nennen, den Ablauf, das was wir mit unseren Uhren messen, mit dem Kalender, dass das der Beginn der Zeit sein könnte, das kann man nur vermuten. Also das göttliche Heute. Heute habe ich dich gezeugt. Heute habe ich die Zeit überhaupt erschaffen. Zeit ist etwas Geschaffenes. So wie das andere drumherum ja auch. Auf jeden Fall, und das ist wichtig, zeigt die Aussage, Jesus ist der Erstgeborene, die enge Verbundenheit des Vaters mit dem Sohn. Und nun ist es interessant, auch hier Paulus und Hebräerbrief gleichgezogen, es gibt eine Gemeinde der Erstgeborenen. Hebräer 12, dann am Schluss dieses Briefes heißt es, ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, zu denen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind. Und das steht ja nicht bloß dort, sondern das ist im Neuen Testament eine grundlegende Aussage. Zu der Gemeinde seid ihr gekommen. Er, der Jesus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wo steht denn das? Steht Römer 8. Das Dazugehören zur Gemeinde der Erstgeborenen ist ein grandioses Vorrecht, ein Geschenk. Also das ist jetzt hier nur am Rand erwähnt, die Sache mit der Gemeinde der Erstgeborenen, aber ist verknüpft mit der Tatsache, Jesus ist der Erstgeborene. Weiter. Also Thema ist jetzt Jesu Größe im Vergleich mit den Engeln, der Erstgeborene. Zweite. Jesus bekommt Anbetung durch die Engel. Wird hier gesagt. Das ist in den alttestamentlichen Zitaten festgehalten. Und nun ist es eine Tatsache, dass das Größere von dem Geringeren angebetet wird. Das ist eine Sache mit dem Zehnten, das kommt auch mal im Hebräerbrief vor. Nicht? Wer den Zehnten gibt dem, der ihn bekommt, der ist ja der Geringere. Und der, der den Zehnten bekommt, ist der Größere. Und so ist es mit der Anbetung. Der und das Größere wird vom Geringeren angebetet. Und nun steht hier ein ganz eigenartiger Gedanke. Wenn er wieder in die Welt eingeführt wird, wo heißt das von den, wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Wie kann man das verstehen? Wieder in die Welt. Welt ist hier Ökumene, steht hier das Wort, die bewohnte Erde. Kann man da denken, da bin ich ein bisschen vorsichtig, kann man da denken an das Geschehen bei seiner Geburt? Da hat er ihn in die Welt eingeführt. Fleischwerdung Gottes in Jesus, geboren in Bethlehem. Er wurde Mensch. Was ist denn da passiert? Da haben die Engel auf dem Hirtenfeld gesungen und Gott gelobt. Und praktisch dieses großartige heilsgeschichtliche Geschehen gerühmt und gepriesen. Die Engel haben ihn angebetet. Das haben die Hirten gemerkt. Ich war mit ihrer Botschaft, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Und was passiert denn, wenn er nun wieder eingeführt wird in unsere bewohnte Welt, in die Ökumene? Wenn er dann kommt mit den Engeln seiner Macht, immer sind die Engel mit dabei. Da kommt Jesus nicht allein, übrigens kommt er da auch mit seiner Gemeinde, wenn er sichtbar in die Welt wieder eingeführt wird. Wir sprechen ja da von Wiederkunft. Aber da hat er sich ja vorher mit seiner Gemeinde bereits vereinigt. Verbunden, jetzt kommt Offenbarung 19, verbunden mit den machtvollen Erscheinungen seines großen Engelheeres, das deutlich macht, wir haben es hier wirklich mit dem Herrn aller Herren zu tun. Es ist interessant, dass die Bibel das schon zeigt, dass jeder heilsgeschichtliche Fortschritt in der Engelwelt nicht nur registriert wird, sondern Beifall auslöst. Ich sage es mal so. Gibt es einen biblischen Beleg? Welchen? Ja, bitte sagen Sie es. Jawohl, hat Jesus gesagt. Wenn ein Sünder umkehrt, Buße tut, erfasst und ergreift, was Jesus bedeutet und ist, der gekommen ist zu retten. Wenn ein Sünder, wenn ein Mensch das begreift, dann, jetzt sage ich so, dann ist Beifall im Himmel. wird registriert. Oder habe ich ja schon zitiert, die Engel gelüstet zu schauen. Die wollen begreifen lernen und lesen dann an der Gemeinde ab, wie das ist mit dem, ein Sünder begreift Gnade. Oder wenn wir Offenbarung 5 einmal ins Auge fassen, die ganze himmlische Thronszene, die dort beschrieben ist, wie dort Anbetung geschieht. Umfassend. Übrigens ist auf diesem Hintergrund die Anbetungsforderung Satans in der Versuchungsgeschichte unter einem wichtigen Aspekt zu sehen. Wir wissen ja, dass bei der dritten Versuchung Satan kam und hat Jesus alle Reiche der Welt angeboten, die ist mir übergeben. Da hat er nicht gelogen. Er ist der Fürst dieser Welt. Und Jesus hat ihm da auch nicht widersprochen. Er hat ihm nur an der Stelle widersprochen, wo der Satan verknüpft hat mit dem Macht übergeben. Das kriegst du, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Teufel muss eine Gier nach Anbetung haben. Das gehört zum Hochmut. Er ist darüber zu Fall gekommen. Und nun will er Anbetung, nun will er Größe einheimsen, nun will er immer der Erste, der Oberste sein und nun will er die Menschen. Bei Jesus hat er es versucht, es ist ihm nicht gelungen. Nun will er die Menschen dazu bringen, dass sie ihn anbeten. Entschuldigt, also an der Stelle mache ich jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube, soll man überhaupt nicht machen. Aber unter dem Gesichtspunkt und mit dem Hintergrund beurteile ich manches, was heute läuft unter dem großen Thema Anbetungstanz, Anbetungsgesänge und Anbetungs was weiß ich was alles, ein bisschen anders. Ich beurteile auch das anders, was heute weithin eben so blauäugig angenommen wird. Der Muezzinruf von den Minaretts heißt nicht Allah ist groß, sondern Allah ist größer. Das ist eine Kampfansage gegen die Größe Jesu. Das verstehen wir bloß nicht, weil es Arabisch kommt. Also, Jesus bekommt Anbetung durch die Engel. Nächster Punkt, Jesus ist der König. Engel sind Diener, haben wir ja schon mehrfach gehört. Als der König ist er der Regent der Welt, der Herrscher. Sein Thron steht fest von Äon zu Äon. Er ist ein ewiger König und ein gerechter König. Hat nicht einmal der erste Bundespräsident nach dem Zweiten Weltkrieg, wie hat denn der geheißen? Heuss, ein alttestamentliches Wort zitiert in irgendeinem Zusammenhang, ich meine, er war's. Der hat irgendwie noch ein Draht in die Richtung gehabt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Ob er den anderen Satz auch zitiert hat, weiß ich jetzt nicht, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Ob er sich so weit vorgewagt hat, also das weiß ich jetzt nicht, aber den ersten Satz hat er zitiert, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Übrigens steht im Buch der Sprüche auch, da kommt es ja her. Auch der Satz, der gilt auch. Natürlich ist der gesagt worden im Blick auf Israel, aber gilt überhaupt. Durch die Sünde eines Volkes wechseln häufig seine Regierungen. Ja, schon. Ja, die Sünde ist der Leute Verderben, aber irgendwo steht auch der Satz, wechseln häufig seine Regierungen. Denkt einmal darüber nach. Was macht denn der Regent der Welt, der König von Äon zu Äon? Er wirft seine Feinde nieder. Das steckt alles in den alttestamentlichen Aussagen drin. Er übt richterliche Gewalt aus. Feinde sind Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis, Geister der Bosheit, Epheser 6, Vers 12. bis hin zum letzten Feind. Und wer ist es? Der Tod. Der Tod ist ja ein Machtinstrument in der Hand Satans. Und von diesem Regenten der Welt heißt es, er muss herrschen, bis er alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt hat. Wird alles hier zitiert. Am Ende steht der Sieg Jesu fest. Und der letzte Feind, der aufgehoben wird, 1. Korinther 15 zitiere ich jetzt, ist der Tod. Auch der Tod wird unterworfen und hineingenommen in den Sieg Jesu. Das sind schon grandiose Aussagen. Und alles verknüpft mit der Person Jesu Christi. Und noch einen letzten Punkt erwähne ich. Das ist, mit dem du aber bleibst, alles andere wird vergehen, die Erde wird veralten und vergehen wie ein Kleid. Du aber bleibst. Jesus ist der Bleibende. Mir ist aufgefallen, dass hier etwas zitiert wird, dass er nämlich fest derselbe bleibt in allen Äonen. Dass das am Schluss des Hebräerbriefes wiederholt wird, in welchem Wort denn? Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Und da könnte es missverständlich klingen, wenn es heißt in alle Ewigkeit. Was heißt es? Endlosigkeit. Dort steht in der Tat, das habe ich genau geprüft, da muss ich mal der Predigt drüber machen. Dort steht nämlich Äonen in der Mehrzahl. Und das ist an der Stelle ganz wichtig. Von Äon zu Äon ist er der Herr. Und Herr über alle Äonen. Zeit läufte bis zum Ziel. Der Bleibende also, am Anfang ist er der Weltschöpfer und am Ende, wo das Vergehen auf dem Programm steht, weil Himmel und Erde vergehen werden, ist und bleibt er trotzdem der Bleibende. Über allem steht der Herr. Wenn das keine Verankerung bringt, mit diesem Herrn, mit diesem Bleibenden verbunden zu sein, in allem Wechsel, in allem Wandel, in allem Vergehen, bei allem Unvollendeten, der Anker, der feste Halt, Herr, ich darf mich an dir festhalten. Du gehst mit durch dick und dünn. Es gibt nichts Chaotisches. Es gibt nichts Verworrenes, über dem du nicht der Herr wärest. Das bringt die Größe Jesu ein. Sage ich nochmal, das ist beste Seelsorge. Also wir bekommen einen Nachweis hier geliefert in diesen Versen 5 bis 14 mit den vielen alttestamentlichen Zitaten. Jesus ist größer als die Engel. Engel sind wichtig. Engel sind groß. Es gibt große Engel. Es gibt wichtige Engel. Wichtige Engelsboten. Jawohl. Es gibt sogar einen, der bis an die letzte Spitze wollte und es nicht geschafft hat und dann in die letzte Tiefe hinuntergestürzt wurde. Engel. Wir haben ihn erwähnt. Und Jesus ist bei allem größer. Jetzt zitiere ich oder weise ich ihn auf Philipper 2. Darum hat ihn Gott erhöht. Jesus hat diese Größe erlangt durch seine Selbsterniedrigung, weil er eben seine vorweltliche Gottesherrlichkeit nicht festgehalten hat wie ein Räuber seine Beute. Da klingt ja das an, dass einer vielleicht da gewesen sein könnte, der das an sich reißen wollte. Es war ja einer da. Und Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat gesagt, das kann ich fahren lassen. Wenn ich dadurch die Rettung der Welt erreiche, hat er erreicht. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm diese Größe verliehen. So, ich will zum Schluss noch zwei Beispielgeschichten lesen, weil es ja heute jetzt um die Engel gegangen ist, die uns deutlich machen können, was Engel vermögen. Generalsuperintendent Büchsel erzählt in seinen Lebenserinnerungen, dass im Revolutionsjahr 1848 zwei Männer sich vorgenommen hatten, ihn bei einem Spaziergang im Tiergarten in Berlin zu überfallen. Sie wussten genau die Stunde und den Ort, wo er täglich spazieren ging. und versteckten sich hinter einem Busch. Als sie ihn erblickten, wagten sie doch nicht, ihren Anschlag auszuführen, sondern gingen unverrichteter der Sache davon. Nach einigen Tagen schlug einem der Männer das Gewissen und er ging zu Büchsel und bekannte sein Vorhaben. Aber, fragte Büchsel, warum haben Sie denn Ihr Vorhaben nicht ausgeführt? Weil zwei Männer Sie begleiteten. Aber ich bin doch an dem Tag ganz allein spazieren gegangen. Nein, erwiderte der Arbeiter, es gingen zwei Männer mit Ihnen. Eine andere Geschichte, Dr. Gerd Schimanski berichtet, wir merken, das ist nicht erfunden. Wir befanden uns mit einer Kampfgruppe auf dem Rückzug. Dabei waren wir in ein Sumpfgelände geraten und auf eine Art Insel gelangt, von der aus wir nicht weiterkommen konnten. Man hatte uns inzwischen entdeckt und Fliege bewarfen uns unaufhörlich mit Bomben. Die Lage war völlig aussichtslos. Nun befand sich bei uns einer, der den Spitznamen der Fromme trug. Der Führer unserer Kampfgruppe sagte zu ihm in spöttischem Ton, jetzt ist doch nichts mehr zu machen, jetzt können Sie ruhig beten. Der Fromme ging tatsächlich einige Schritte abseits, kniete in einem Gebüsch nieder und begann zu beten. Da trat plötzlich ein Feldgrauer zu ihm, den er nicht kannte und sagte, ich werde euch herausführen, ich kenne die Wege hier. Die anderen Soldaten waren inzwischen verstummt und alle folgten dem Unbekannten. Er brachte uns auf sicheren Wegen bis dahin, wo wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Dort angekommen, war er spurlos verschwunden. Geheimnisse, von keiner Vernunft aufzulösen? Gewiss, die Engel kommen in unserem Glaubensbekenntnis nicht vor, wie bereits gesagt. Aber warum sollte es dem lebendigen Gott nicht gefallen, uns Boten und Hüter zur Seite zu stellen? Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du hast alle Möglichkeiten, Engel einzusetzen, auch Menschen uns als Helfer an die Seite zu stellen, Geschehnisse so zu lenken und zu ordnen, dass sie zur Hilfe werden, Türen zu öffnen, Wege zu ebnen, Verhältnisse zu ändern. Du hast alle Möglichkeiten, weil du der Herr aller Herren bist und weil du der Herr jeder Lage bist. Auch dort, wo es uns aussichtslos scheint, bist du immer noch der Herr. Und wir dürfen dir zutrauen, dass du die Dinge so lenkst, dass sie letztlich uns zum Heil dienen. Und dass wir in dem allem dich ehren dürfen. Das wollen wir tun. Wir danken dir, dass es Engel gibt, die dir auch dienen, die dir gehorchen. Nicht alle, noch nicht alle, aber ganz gewiss wirst du einmal deine Gerechtigkeit durchsetzen als der Herr über allem und wirst alles einmal zum großen und herrlichen Ziel führen. Darüber wollen wir dich heute schon loben und anbeten. Amen. Amen.